Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 181. Episode des Mutmacher-Podcasts für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute darf ich dir Nora Legitimo vorstellen. Sie ist Managerin, Geschäftsführerin dem Bereich Digitalisierung bei der Marantec Group. Ein sehr tolles Vorzeigeobjekt, denn ein ganz toller Mittelstand, schon sehr lange auf dem Markt. Und sie ist für die Transformation zuständig und hat dabei ganz besondere Perspektiven, nämlich einmal den Wechsel von Konzern zu Mittelstand, der sich gegenseitig befruchtet, und aber auch die besten Voraussetzungen von ihrer Persönlichkeit her, denn sie hat einen wunderbaren Blick auf Unternehmertum und wirklich für jeden Bereich eine ganz klare Haltung und auch wunderbare Formulierungen, die sie wunderbar auf den Punkt bringen. Ich fand es großartig, das Gespräch, denn sie hat mir total aus der Seele gesprochen. Ich finde es sehr erfrischend und ganz besonders hat mich gefreut, zu entdecken, was für eine mentale Beweglichkeit sie hat. Also hört gerne rein, da ist ganz viel drin und ganz viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen, liebe Nora, zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
Sehr gerne. Also ein Dank gilt ja dem Ulf, Ulf Valentin, der uns verknüpft hat. Und ich finde es ganz großartig, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sprechen irgendwie eine Sprache und haben irgendwie ähnliche Werte. Ich habe mir nämlich auch nochmal einen Podcast angehört heute Morgen von dir, wo du interviewt worden bist, so rum. Und fand das einfach ganz großartig, da in deine Welt einzusteigen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht auch erstmal nochmal den Zuhörern und Zuschauern. Die Nora ist Geschäftsführung Digitalisierung bei der Marantec Group. Ich sag mal so, wer nicht besser als du kann dann sozusagen die schöne Vorstellung machen. Auf jeden Fall ein Mittelstand, der schon sehr lange auf dem Markt ist und mit sehr viel Historie und du letztendlich auch die Besonderheit hast, dass du von Konzern in den Mittelstand gekommen bist. Und das finde ich natürlich nochmal eine besondere Perspektive. Aber erstmal du, liebe Nora, sozusagen, was sind die essentiellen Dinge, die die Zuhörer, Zuschauer wissen dürfen über die Marantec Group und über dich natürlich?
Ja, gerne. Dann gebe ich da mal das Intro. Was machen wir eigentlich? Wir machen Tore auf und zu. Also wir machen nicht Tore, sondern wir machen den Antrieb dafür. Und Tore kann man auf viele verschiedene Arten auf und zu machen und es gibt auch sehr viele unterschiedliche. Jeder kennt vielleicht so das Garagentor, aber es gibt eben auch Industrietore und da ist dann durchaus viel an Ingenieurskunst hinten dran, um das letztlich ein Motor, ein Getriebe da gut zusammenzuführen. Und was ist das Besondere an uns? Wir sind zwar in einem sehr klassischen industriellen Umfeld. Wir haben eine Serienproduktion. Wir sind aber der Meinung, auch Unternehmen dieser Art können in die zirkuläre Kreislaufwirtschaft einsteigen. Und denn letztlich haben wir eine sehr hohe Fertigungstiefe und produzieren diese Antriebe auch so, dass sie sehr lange halten. Dennoch halten sie sehr, sehr, sehr viel länger, als sie oft in Verwendung sind. Und dann daraus letztlich es hinzubekommen, diese einzelnen Produktgruppen auch wieder zurückzuführen und diese verschiedenen Module darin auch wieder in eine neue Verwendung, in einen neuen Lebenszyklus zu geben, der wieder genauso zuverlässig funktioniert. Das ist so unsere Vision. Also wie kommen wir als ein familiengeführter Mittelstand aus der Serienproduktion eigentlich in die Circular Economy? Das ist gerade so unsere Fragestellung. Und das beantworten wir, indem wir sagen, diese Welt der Hidden Champions hat einen großen Nachteil, weil sie sind stolz, dass sie hidden sind, also versteckt. Und wir glauben viel stärker an das Thema Kooperation, Zusammenarbeit, auch im Wettbewerb. Also unser Wettbewerb befindet sich insbesondere außerhalb Europas. Warum also nicht innerhalb unserer Wirtschaftszone, innerhalb auch unseres Werteverständnisses viel enger zusammenarbeiten, statt dass jeder so versucht, seinen eigenen kleinen Claim abzustecken? Und das machen wir bei Marantec und sagen, diese Veränderung dahin braucht immer so drei Säulen. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, was mache ich eigentlich? Wir sagen, das geht immer nur mit Menschen. Die müssen verstehen, in welche strategische Ausrichtung man sich da so begibt. Diese Strategie ist also eine Säule, diese Menschen sind eine Säule und es gibt heute eigentlich nichts mehr, wo nicht irgendwie digital drunter liegt. Ja? Es gibt immer Systeme, Daten, Prozesse, die sich ändern und anpassen müssen, KI, die da mit reinspielt. Also wie verknüpft man das zu so einem intelligenten Spinnennetz und macht an, aus dem Thema Strategie, den Menschen, die daran arbeiten und der Digitalisierung, die drunter liegt, wie definiert man so seine nächsten Schritte als Unternehmen? Und das ist dann in der Geschäftsführungsrunde meine Verantwortung.
Cool. Und ich glaube, du hast es nicht genannt, aber du hast es mal irgendwie in dem Podcast genannt, wegzukommen von Hidden Champion zu Open Champion. Ne? Also ich glaube, ja, der Open Champion hat uns jetzt hier gerade noch gefehlt. Der Open Champion ist unser Begriff. Was ich einen coolen Begriff finde, weil so habe ich es auch noch nicht gesehen. Und ich liebe es sozusagen auch zu kooperieren und auch ja gemeinsam sich zu inspirieren, zu befruchten. Deswegen finde ich diese Haltung und die Herangehensweise auch super spannend. Weil man muss ja das Rad oftmals gar nicht neu erfinden, sondern man kann ja einfach sich gegenseitig inspirieren, weil ähnliche Dinge auch schon vielleicht ähnlich mal umgesetzt worden sind. Ne?
Ja, darunter steckt eine ganz schöne Komplexität dahinter. Ein wirklich traditionell geführtes Unternehmen, das natürlich auch sich über seine eigenen Erfolge definiert, dahin zu bringen, zu sagen, wir teilen auch unser Wissen, auch wirklich interne Prozesswissen mit anderen und müssen ja dann erstmal darauf vertrauen, dass der andere dieses Mehrwissen nicht gegen uns verwendet. Ne? Mhm. Also sozusagen, der Mensch denkt eben oft in Risiken, nicht so oft in Chancen. Und jetzt sind wir ja auch beim Mutmachen für den Vertrieb. Mhm. Und dann zeigt sich eben auch, da ist man im Vertrieb manchmal ganz schön schisserig. Und wie kommt man über diese Klippe eigentlich hinweg und erkennt die Chancen, die dahinter liegen? Aber was bedeutet das auch in den eigenen Kompetenzen, in der Zusammenarbeit, im Erklär das mal einem Kunden? Das ist doch unser Wettbewerb. Mhm. Das bedeutet ein bisschen was. Und sich damit auseinanderzusetzen, da fühle ich mich ganz wohl.
Sehr cool, ja. Ja, spannend, weil das ist wirklich eine Aufgabe. Also das ist wirklich eine Aufgabe, muss man ganz klar sagen. Ne? Du hast, weil es irgendwie noch so ganz schön zu passt, in dem Podcast auch erwähnt, dass so ein paar Voraussetzungen auch notwendig sind. Ne? Also es beginnt sozusagen mit dem Management der Geisteshaltung, zu sagen, wollen wir es wirklich? Das fand ich auch sehr klug, weil this is it. Ne? Also da beginnt es, weil ob es jetzt ein Lippenbekenntnis ist oder ob es irgendwie wahrhaftig ein Wille ist nochmal ein definitiver Unterschied. Also ich erlebe das auch in vielen, ich sag mal, Branchen beziehungsweise auch Unternehmen, wo man sich das dann wünscht. Man sagt auch, man will. Aber wenn du es challenged, weil da kommen ja auch Dinge auf einen zu, die, ich sage jetzt mal, ruckelig sein können, da kann es irgendwie ein Pain geben, da kann es irgendwie Verschiebung in den Rollen geben etc., dass man dann nach wie vor dazu steht, ist einfach auch nicht selbstverständlich. Auch wenn man meint, das ist einmal eins ist. Ne?
Ja, es ist wirklich, es gehen Dinge schief. Also man muss erstmal in diese Haltung kommen, zu sagen, da wird nicht alles klappen auf den ersten Rutsch. Und dann darf man sich natürlich auch beim ersten Windstoß nicht gleich umpusten lassen. Und natürlich schürt das Unsicherheit und sagen, aber was ist, wenn es jetzt alles nicht klappt? Und sich dann immer wieder da zu besinnen und zu sagen, doch, das Ziel hinten dran ist immer noch da. Wir sind jetzt vielleicht mal wo in eine Sackgasse gelaufen, aber wir verfolgen schon weiter diesen Weg. Ist da wichtig. Und letztlich reduziert sich im Management immer auf eine Frage, mache ich es zur Priorität? Und deswegen sage ich das immer, will ich das eigentlich wirklich? Denn du musst dafür andere coole Sachen, wichtige Sachen, notwendige Sachen vielleicht in die Parkbucht stellen. Und wenn ich es nicht wirklich will, dann haben immer alle anderen Dinge Priorität. Wir haben sowieso, der Alltag hat immer Priorität, weil da hängen die Kundenaufträge dran, da geht es gerade um akutes Geschäft. Wenn ich dann mal Zeit habe, kümmere ich mich vielleicht um die Idee, die dahinter steckt. Nee, das funktioniert nicht. Und diese Art von gleichzeitig an beiden Dingen zu arbeiten und es zur Priorität zu machen, geht eben nur, wenn man wirklich merkt und auch im Management diese Haltung hat, wir wollen das jetzt wirklich. Das ist unsere Priorität. Mhm. Und anders ist es einfach immer so im Walzerschritt und das ist wahnsinnig ermüdend für eine Organisation.
Ja, spannend. Und das ist, glaube ich, eines der größten Erkenntnisse überhaupt. Wenn du auch, wenn ich sage jetzt mal, wir jetzt die Audience haben, derer, die auch sich überlegen oder planen oder vielleicht mittendrin sind, in so einer Transformation zu stecken, dass das einfach ein großer, großer Kern ist, auf den irgendwie letztendlich alles baut. Und dann hast du auch ganz schön von Gelassenheit und gesprochen, von Mut natürlich auch. Und auch von Hinhören, Schrägstrich Zuhören. Das finde ich auch nochmal sind total mega. Also das ist ja so eine, eigentlich auch in unseren Ohren so eine Selbstverständlichkeit. Ja klar, ich bin ja auch, also ich bin gelassen oder ich habe ja Mut und ich höre ja zu oder höre hin. Aber das sind so drei elementare Dinge, die so einen Impact haben und so stark gar nicht betrachtet werden oder beachtet werden oder gar nicht so den Raum bekommen. Wie ist da so deine Erfahrung? Das sind die drei Dinge, die ich da auch richtig aufgenommen habe. Willst du das immer sozusagen aus deiner Brille beschreiben?
Ja, also das Mut haben geht ja schon mal bei den Dingen los, dass man sich nicht immer vergleicht. Ja? Also ganz häufig ist die Fragestellung ja auch, unser Produkt muss genauso stark sein wie das vom Wettbewerb oder schöner oder heller oder was auch immer die jeweiligen Branchenkriterien sind, wenn ein Produkt toll ist. Das heißt, das Produktmanagement wird ständig vom Vertrieb gechallenged, man müsse doch so sein wie die anderen. Ja? Das verwässert alles, ja. Also strategisch macht das eigentlich gar keinen Sinn. Aber dann braucht es Mut, Lücken zuzulassen, zu sagen, das bedienen wir nicht. Nein, wir machen jetzt nicht noch ein Produkt, das mehr oder weniger kann, weil es eigentlich mehr vom Gleichen ist. Ja? So, das differenziert uns nicht wirklich. Das ist ein so ein Mutbeispiel. Oder andererseits das Gelassenheitsbeispiel. Ja, da reden alle ganz viel von, aber Resilienz in Organisationen ist echt ein hartes Brot. Also da gehört ziemlich viel dazu, denn wir regen uns ja immer wahnsinnig schnell über Details auf. Und dann besprechen wir ganz viel solche Einzelerlebnisse und achten eigentlich nicht darauf, was ist denn jetzt wirklich relevant. Also trägt es zum Ziel bei? Ist es morgen noch wichtig? Ist es in der Woche noch wichtig? Ist es in einem Jahr noch relevant für dieses Ziel, auf das wir hinarbeiten? Und irgendwie bei allem, was bei dem Tag oder der Woche einsortiert wird, kann man sich eben mal kurz die Frage stellen, wie viel Energie im Sinne von Meetingzeit, Anzahl Teilnehmer in der Besprechung, wird es überhaupt festgehalten? Gibt es irgendeine Vereinbarung? Was machen wir denn jetzt damit? Oder wird das Ding irgendwie einfach jede Woche in jedem Showfix nochmal durchgeknetet? Dann muss aber da eben auch, müssen Personen sein, und das ist nicht Management, sondern das ist ein ganzes Team. Das sind eigentlich alle in diesem Unternehmen, die sagen, ey, halt mal, das ist doch jetzt eigentlich gerade Zeitverschwendung. Und dann müssen wir diesen Leuten auch zuhören. Weil oft sind das dann die, oh, der will jetzt seinen Willen durchsetzen oder die spuckt mir da in die Suppe, nur weil es nicht ihr Thema ist. Also wir sind dann schon auch bei diesem ehrlich machen und sagen, dieses Zuhören überhören wir viel zu oft. Und da geht es wirklich um, alle glauben immer, es gibt so einen Stein der Weisen und auf einmal, pöff, ist Transformation gelungen. So ist es nicht. Es ist dieses mühsame, ganz viele kleine Schritte tun, die aber halt richtig sind. Und von denen man kurz überlegt, macht das gerade Sinn und wollen wir das so weitermachen? Und wenn ich merke, es ist nicht der Fall, dann ist es auch meine Pflicht als Mitarbeitende zu sagen, ganz ehrlich, Chef, wir diskutieren das jetzt gerade zum 17. Mal. Wir haben immer noch nichts festgelegt. Können wir es entweder mal parken oder mal erledigen? Aber so ist es leider Verschwendung. Und das braucht wiederum Mut. Und insofern bei Mut, Gelassenheit und Zuhören, finde ich, kommt man ganz gut durch so eine Transformation.
Ich finde es mega. Du sprichst mir voll aus dem Herzen. Ich wusste das. Das ist echt vor allem, weil ich, also ich sag mal so, ich sehe in meiner Arbeit auch viel dieses sich einfach auch Raum nehmen, Verantwortung zu übernehmen und eben genau das mal zu machen, Cut zu machen, zu sagen, hey, das haben wir jetzt schon das sechste oder siebte Mal besprochen. Wollen wir das nicht? Also das müssen wir irgendwie anders lösen oder wir müssen es parken oder whatever. Aber wir können es nicht noch ein achtes oder neuntes Mal besprechen. Und diesen Impuls, diesen Mut, diese Sicht aber auch, ne? Also du musst ja auch erstmal, das musst du ja sozusagen erstmal sehen wollen, dann formulieren, dann den Mut haben und dann es auch formulieren können, sodass sich auch nicht jeder gleich irgendwie an die Nase gestupst fühlt. Gut, das ist ja auch letztendlich immer deren Sache, aber am Ende des Tages ist es irgendwie so einigermaßen geschmeidig zu teilen, damit es irgendwie ankommt. Das sind wirklich diese kleinen Stellschrauben, die einfach einen riesen Unterschied machen. Das ist echt großartig, dass du das so schön benennst.
Und tatsächlich hilft ganz oft, es zu visualisieren. Das ist ein Trick von einem Coach, mit dem wir gearbeitet haben in unserem Strategieprozess, nämlich wenn so ein Thema aufkommt, ist ganz egal, ob man das im Strategieprozess macht, im Geschäftsführungsrunde, in einem Teamrunde oder auch für seine individuelle eigene Taskliste. Wenn man sich ein Thema vorgenommen hat, dann macht man ja öfter so, dass man denkt, ah, komme ich jetzt doch nicht zu, schiebe ich auf nächste Woche, da habe ich Zeit. Letztlich immer wirklich tatsächlich visuell ein Pünktchen dran zu kleben. Wenn man das in einem Kanban-Board hat oder auch wenn es eine Task ist, macht man halt ein X dran. Und wenn man dann mal sieht, wie oft man das Ding hin und her geschoben hat und sich die X aneinander reihen, dann weiß man eben, Priorität hat es eigentlich gerade nicht. Wenn es jetzt ein Thema sein muss, das zum Zielbild dazu gehört, das Priorität haben müsste, dann scheint mich ja was davon abzuhalten. Und dann kann ich der Sache wieder auf den Grund gehen, ob es an meiner Kapazität liegt, ob es vielleicht doch nicht wirklich gewollt ist, ob ich andere Kollegen brauche, die mich da entlasten oder helfen können. Ich kann es eben wieder lösen, aber ich muss es mir erstmal sichtbar machen. Und ansonsten wandert das immer durch die Taskliste, aber wir kommen letztlich gar nicht mit dem Thema voran.
Ja, also Wahnsinn.
Seeing is believing funktioniert auch bei To-Dos.
Ja, was ich bei der Gelegenheit aber auch nochmal ganz spannend finde, ist, ich sag mal, Dinge zu beurteilen oder Dinge sozusagen zu sehen und wahrzunehmen, ist ja einfach auch nochmal A, eine Kunst und B, ist ja dann auch die Frage bei all dem, was du beschreibst, nach welcher Nase geht's denn eigentlich, weißt du? Also wie setzt du den Rahmen, dass du, ich sag mal, immer wieder auf das Richtige einzahlst und wer bestimmt denn eigentlich, was das Richtige ist, nicht nur von der Persönlichkeit her, sondern von den Inhalten her. Das finde ich einfach nochmal spannend zu beleuchten. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man natürlich dann irgendwie Ziele konkret definieren darf oder sich daran erinnern darf, aber du hast da bestimmt eine spannende...
Ja, also tatsächlich, das ist so ein Thema, das mich total mitreißt, weil ist für mich ganz oft so ein falsch verstandenes Sache ist. Wir da clashen so ein bisschen Strategiearbeit und New Work. Und ich brenne für beides, aber dieses Missverständnis müssen wir irgendwie mal aus dem Weg räumen, so unternehmerisch. Denn strategisch müssen wir uns immer überlegen, wo wollen wir in Summe mit dem Unternehmen hin? Was macht uns erfolgreich ökonomisch? Und dann kann man sich viel darüber überlegen, ob man diese Wirtschaftsordnung gut findet und was man vom Kapitalismus hält und, und. Und sich Dinge von der Politik wünschen, kann man alles machen, hilft erstmal nicht so richtig viel weiter. Sondern es geht darum, als Unternehmen hat man Gestaltungsspielraum, wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist. So. Das bedeutet auch, man bekommt Gestaltungsspielraum zum Thema Arbeitsplätze, Rollen, Menschen einstellen, Kompetenzen fördern. Also es gibt einen Freiraum, weil man dafür finanzielle Mittel hat. Also ist das total wichtig. Alles andere, nämlich zu sagen, ich möchte mich als Individuum in diesem Unternehmen verwirklichen und wohlfühlen und meine Ziele verwirklichen und ich halte dieses Thema für relevant. Nee, das ist damit nicht gemeint. Sondern es geht darum, wo möchte das Unternehmen hin und auf diese Route muss ich mich einlassen. Also ich muss mir überlegen, fahre ich zur See oder gehe ich in die Berge? Und wenn das Unternehmen vorhat, zur See zu fahren und ich bin aber Bergsteiger, dann habe ich vielleicht einen Konflikt und ich finde diese Entscheidung auch falsch. Aber dann muss ich damit klarkommen. Dann muss ich entweder mit zur See fahren oder ich muss sagen, dann ist das nicht mehr mein Ort. Mhm. Und diese Klarheit gilt für alles. Also strategischer Art, dann wird die Strategie in Ziele runtergebrochen für einzelne Bereiche. Und wenn ich dann beispielsweise im Logistikbereich bin und wir entscheiden, mehr mit externen Partnern zu arbeiten, ich will das aber nicht, dann ist das nicht mein persönliches Feierabendproblem, sondern es ist mein beruflicher Kontext und der muss mir in dieser Stelle nicht recht geben. Da kann ich nicht mein Ziel verfolgen, mein für mich gesetztes, sondern es muss zum Gesamtziel beitragen, weil sonst verlieren wir unseren Handlungsspielraum und um den geht es eben.
Ja, I love it. Schöner kann man es nicht erklären. Danke dir. Wenn wir uns nochmal diesen Vertrieb, euren Vertrieb anschauen Und vielleicht auch nochmal einen Rahmen geben. Also ihr seid ja um die 500 Mitarbeiter,
Ja,
beziehungsweise auch sogar international unterwegs, produziert aber in Europa. Und wenn wir jetzt schauen, wie der Vertrieb bei euch funktioniert und du vielleicht auch nochmal beleuchtest, vielleicht in dem Zusammenhang, was du auch für dich gelernt hast innerhalb des Unternehmens, wie Vertrieb eigentlich bei euch gut funktioniert oder ihr euch auf dem Weg befindet, es gut funktionieren zu lassen.
Ja.
Da würde ich ganz gerne nochmal.
Ja, also wir kommen aus einem ganz traditionellen, mehrstufigen Vertrieb. Wir haben einen eigenen Außendienst, der unsere Top-Kunden betreut, so im Key-Account-Management. Und wir haben aber auch Fachhändler, also einen mehrstufigen Vertrieb. Das hängt auch ein bisschen daran, dass im Privatkundengeschäft einfach viel über den Handel funktioniert oder auch über Online-Plattformen und eben im Industrietorbereich, das etwas anders funktioniert und dass die Kunden direkt bedient werden. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Kunden. Also der Antriebsmarkt funktioniert sehr unterschiedlich. Einige unserer Wettbewerber haben eher wenige Kunden, die dann sehr groß. Wir haben auch denjenigen, der mit seinem VW-Buschen einzelne Baustellen bedient, der vielleicht ein Gartentor mal montiert oder dann gefragt wird, kannst du da drüben vielleicht auch noch mein Scheunentor irgendwie auf und zu machen? Und dann macht er das. Also der sporadisch sozusagen Antriebe bearbeitet. Und in dem Kontext muss man natürlich seine Zielgruppen sehr unterschiedlich bedienen. Wie machen wir das? Wir machen das heute eben über den mehrstufigen Vertrieb, aber wir sind auf dem Weg, ganz klar auf das Thema digital zu setzen. Also das ganze Thema Online-Portal, E-Shop und auch viel mehr digitale Dienste dafür anzubieten. Denn auch bei uns in unserem Innendienst ist die häufigste Frage am Telefon, kommt meine Ware, ist sie schon im Zoll? Und das sind natürlich Lasten, wo wir jetzt auch keinen besonders qualifizierten Kundenkontakt haben, ne? Sondern klar, wir helfen eben mit einer Info weiter, aber eigentlich für beide Seiten ist diese Frage eher lästig. Mhm. Und wie können wir mit solchen digitalen Möglichkeiten da helfen? Und natürlich ist es, wenn man einen Außendienst hat, der ist auch räumlich begrenzt. Damit kannst du nicht global tausende Kunden bedienen. Dann erreichen wir unsere Kunden einfach besser und tatsächlich auch eben aufgrund ihrer Größe manchmal an Heiligabend auf der Couch, wo er mal eben noch fürs neue Jahr neue Antriebe bestellt. Und die Möglichkeit bieten wir ansonsten im persönlichen Kontakt dann auch nicht. Aber die Veränderung ist natürlich schon auch vertrieblich massiv. Innerhin, um solche E-Commerce-Fähigkeiten auch erstmal aufzubauen, auch die ganzen Prozesse darauf auszurichten. Und auch dem Vertrieb klarzumachen, dass es eben unterschiedlich ist, nämlich Beziehungspflege plötzlich wieder Hauptfragestellung im Vertrieb wird, aber letztlich intelligente Abwicklung von Prozessen, das machen wir digital.
Spannend. Und das macht ihr auch schon so, oder?
Genau, also das machen wir schon so, noch nicht in allen Ländern, weil genau dann muss man sich auch überlegen, wie funktioniert das und was will eigentlich welche Steuerbehörde in welchem Land von einem. Aber wir machen das bereits in Deutschland da sehr erfolgreich und sind jetzt im internationalen Rollout in unsere weiteren Märkte. Und dann eben auch, wie tickt denn ein Kunde in Südamerika, wobei, ne, das ist ja auch kein Land und wieder eine spezielle Zielgruppe und. Aber wie sieht denn ein Online-Shop in Argentinien aus im Vergleich zu einem Online-Shop in Finnland oder in Deutschland? Und dann muss man dieses Kulturelle auch im Digitalen übersetzen. Und darum geht es eben immer. Also wie kriegen wir das Kundenerlebnis so hin, dass er wiederkommen möchte und sich da gut ausgekannt hat, dass er gesagt hat, ich habe gefunden, was ich brauche. Ich vertraue darauf, dass wenn ich am anderen Ende der Welt sitze, ich trotzdem einen Antrieb bekomme, der das Problem meines Kunden löst, denn wir sind im B2B. Und das ist einfach dann, wenn jemand eher sporadisch mit dem Thema Antriebstechnologie zu tun hat, der will Sicherheit. Also hilft es ihm gar nicht, tausende technische Spezifikationen zu bekommen, sondern er möchte einen sicheren Beschaffungsprozess haben. Und den stellen wir jetzt digital dar.
Cool. Und das ist dann maßgeblich auch deine Verantwortung wahrscheinlich.
Genau, das haben wir. Wir haben eine vertriebliche Verantwortung bei meinem Kollegen in der Geschäftsführung und das Thema rund um E-Commerce und auch dazu gehören dann in Zukunft so Themen wie digitale Lead-Generierung etc. Im Bestand, bei neuen Kunden. Das ist dann in meinem Verantwortungsbereich.
Ah, cool. Und was bei dem, würdest du sagen, ist dein Vertriebshack, der auch über die Jahre, vielleicht über, auch über Marantag hinaus, irgendwie so eine ja, einschneidende Erkenntnis war, dass du sagst, Mensch, die würde ich auch ganz gerne hier mal teilen?
Bestimmt schon mal gewesen, aber Fragen. Wir müssen im Vertrieb mehr fragen. Und es ist wirklich wurscht, egal ob E-Commerce oder im persönlichen Kontakt. Wir treffen viel zu viele Annahmen und meistens platzen die, weil wir in unserem eigenen Kopf uns das so schön zusammengereimt haben. Und wenn wir weniger unsere Ware anpreisen, wie auf dem Fischmarkt, sondern mehr fragen, was der eigentlich machen möchte damit, umso besser verstehen wir diese Zielgruppen. Und das geht viel zu oft verloren. Und ich bekomme in meiner Funktion natürlich unfassbar viele Kaltakquisen. Und ich reagiere auf jede, die gut ist. Weil es mich begeistert, wenn jemand das kann. Aber das ist also keine, das ist ein Promille, ja. Es ist so selten und dann denke ich meistens, es ist echt Zeitverschwendung. Und also auch von denjenigen, der versucht, damit was ins Netz zu bekommen, weil es einfach wirklich so Gießkanne ist und darauf hat eigentlich kein Konsument, egal ob im privaten Kontext oder im B2B, noch irgendwie Nerv. Da sind wir inzwischen verwöhnt von anderen, die im B2C einfach glänzen. Im Elektronischen und das, wenn wir das adaptieren, wenn wir da ein bisschen intelligent mopsen für unsere Prozesse, dann macht das einen sehr großen Unterschied in ganz vielen Branchen. Ja, also bei den Fast-Moving Goods in Consumer-Industrie zu gucken, bei den Versicherungen, bei den Reiseanbietern, Hotellerie und so. Unglaublich, was es da inzwischen gibt. Und alle anderen Branchen glauben sie, nein, also meine Branche funktioniert ganz anders. Nee, Kundenerlebnis funktioniert immer gleich. Man findet es großartig und man möchte es wiederholen. Und damit schafft man Kundenbindung. Und damit schaffen wir Umsatz und dann sicherlich, wenn wir das nach innen gut managen, auch Gewinn.
Ja, spannend. Ich finde auch, also das geht ja so einher mit Bedarfsermittlung. Ne? Also dieses, das ist ja auch wirklich so ein Klassiker, dem jedem eigentlich irgendwie klar ist, dass Bedarfsermittlung ein wichtiger Teil dessen ist, um einfach wirklich auch Kundenwünsche und Bedürfnisse zu erfassen. Aber irgendwas hält uns da immer regelmäßig von ab, daran zu denken oder es tief genug zu machen. Ja, schöne Formulierung mit schnell Annahmen zu schaffen, weil man ja dann glaubt zu wissen, weil man wahrscheinlich zu sehr verwurschtelt ist in seinen eigenen Gedanken und eben von sich auf andere schließt. Ne? Auch so ein schöner Klassiker.
Ja, und wenn man das so zusammenfasst, also mein ultimativer Hack ist wirklich eine Frage und die ist, wann waren Sie das letzte Mal wirklich begeistert? Und wenn man das im vertrieblichen Kontext hat, also wann hat sich das letzte Mal ein Dienstleister begeistert oder irgendein Abwicklungsprozess, das ist ganz egal. Aber das, dann fangen die Leute an zu erzählen, was ihnen wichtig ist. Der eine sagt Schnelligkeit, der andere sagt, ich kann den immer erreichen. Der nächste sagt, ich habe da meinen persönlichen Ansprechpartner, den habe ich in meinem Handy einprogrammiert. Und damit weiß man, was braucht dieser Kunde eigentlich? Und kann es übersetzen in diese Bedürfnisse, die eigentlich dahinter liegen. Und das wirklich, das öffnet so Türen, weil es auch keiner erwartet.
Genau, und das ist ein schöner Unterschied zu der klassischen Frage, was ist Ihnen wichtig? Ja. Weil ich natürlich als Kunde, also es ist schön, auch das zu fragen, also weil manche es ja auch wissen, aber es ist nicht die Masse. Die Masse weiß ja manchmal, also oftmals gar nicht, es zu definieren. Und deswegen ist es ja auch letztendlich die Aufgabe des Vertriebs, auch das gemeinsam mit ihm herauszufinden. Und deswegen ist natürlich die Frage der Begeisterung super, weil das, ich sag mal, im besten Fall schon mehr auf jeden Fall wissen als die Antwort, was will ich eigentlich wirklich?
Ne? Es passiert auch was Spannendes, denn bei was ist Ihnen wichtig, geht jeder in seine rationelle Rolle und sagt, wenn ich Einkäufer bin, dann muss ich jetzt taktisch antworten. Und dann beantwortet er das ratiobasiert, also was er für vernünftig hält. Und ganz oft ist es nicht sein persönliches Thema. Also es ist ein großer Unterschied, was passiert, wenn wir nach dem Thema fragen, was begeistert ihn? Weil wenn wir fragen, was ist ihm wichtig, dann antwortet er rational und in der Rolle. Und wenn ich Einkäufer bin und rational angesprochen werde, dann glaube ich ja auch, ich muss jetzt Folgendes antworten. Das ist aber gar nicht, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich später entscheiden muss, ob der oder der Anbieter, dann bin ich plötzlich ganz bei mir. Und dann bin ich eigentlich oft in meiner Emotion. Und wenn ich frage, was begeistert dich denn, dann komme ich über einen ganz anderen Zugang, nämlich über die Frage, eben, woran erinnert er sich? Wo hatte er ein Erlebnis, das für ihn erinnerungswürdig war? Und was waren die Gründe? Und das ist ganz egal, ob im persönlichen Vertrieb oder im digitalen Vertrieb. Dann, wenn ich das beantworten kann, dann mache ich mich relevant für diese Person. Und deswegen, ich würde sagen, mehr von dieser Frage und dann da mehr zuhören.
Sehr schön. Cool. Gab es denn eigentlich bei dir auch einen großen Stolperstein, den sogenannten Fuck-up, den du möglichst anderen vermeiden lassen möchtest? Oder aber, ich meine, hat dich natürlich auch zugeführt zu dem, dem du heute bist. Insofern ist es immer so zweischneidig, aber sowas ist ja auch immer spannend.
Also es ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich dachte, ich kann diesen Termin so nicht wahrnehmen. Ich war eine ganz junge Beraterin und ich musste ein großes Beratungsprojekt positionieren bei einem Kunden in der Stahlbranche. Und ich stand dort als vielleicht 23-jährige Beratungsvertriebskollegin vor einer Runde von 7 Herren über 60. Die erstmal von mir wissen wollten, ob ich denn weiß, wie so ein Stahlkocher funktioniert. Und vielleicht dank meiner Jugend habe ich mich erinnert an eine Chemieunterrichtsstunde, in dem uns unser Lehrer also monatelang erklärt hat, wie so ein Hochofen funktioniert. Und ich weiß nicht, welche Hirnwindung mir gefunkt hat. Habe ich gesagt, ja, also wir brauchen die Zuschlagsstoffe und wie machen Sie das eigentlich mit den Schamottsteinen? Und in dem Moment war schon, woher weiß die das denn? Also ganz klar, den Rest können wir Ihnen erklären, es kann losgehen. Aber fuck up in diesem Sinne, weil ich wirklich dachte, dass, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Und ich habe mich dann einfach sozusagen in den Moment tragen lassen, nicht so viel nachgedacht und eben meine Chemieunterricht der 8. Klasse hervorgekramt. Und er hat mich letztlich dann durch diesen Termin getragen und auch in dieses Projekt.
Insofern, ja, gut ab. Mut. Liebe Grüße an den Chemielehrer.
Ganz genau, den halte ich in Ehren. Und das, glaube ich, hat mich massiv zu meinem Dreiklang geführt, dass ich sage, gelassen bleiben, mutig sein und zuhören. Und das war so ein Moment, an dem das im Einsatz war.
Schon sehr schön. Und es ist im Grunde auch ein weiterer Vertriebshack insofern, als dass, ich finde schön, dass du sagst, getragen sein oder sich tragen lassen von der Situation, weil oftmals ist es ja so, ich kann jetzt entweder irgendwie in Panik verfallen und sagen, irgendwie zusammenklauben oder aber ich kann mich einlassen und gucken oder dran glauben, welche Ressource hole ich jetzt aus mir raus, ne? Weil ich glaube, das steht ja, dieses Beispiel steht für ganz viele Situationen, wo wir eigentlich eher uns verkrampfen, als dass wir mit Brust raus sagen, ich habe da eine Antwort parat, wie auch immer die aussieht. Es muss nicht die eine sein, aber sich überraschen zu lassen für das, was halt aus mir rauskommt, weil da gibt es ganz viel, also ich sag mal rational, aber es gibt auch ganz viel unbewusstes Wissen, was eine große Relevanz hat, also gerade in solchen Momenten.
Ja, und das ist, denke ich, auch wieder dieser Moment. Ich mag das sehr gerne, wenn Vertriebskollegen mich ansprechen und mir auch sagen, können Sie das nochmal erklären? Da habe ich den Zusammenhang nicht verstanden. Das finde ich sensationell souverän, statt so mit so Plattitüden sich durch so ein Gespräch zu hangeln und dann denke ich, boah, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht fortsetzen, sondern ein ehrliches, wie ist das denn bei Ihnen? Nicht, weil das in meinem Sales-Fragebogen steht, den ich im Geiste durcharbeite, sondern ein wirkliches, das scheint bei Ihnen ja anders zu sein, als ich das aus anderen Unternehmen kenne. Können Sie mir das nochmal erläutern? Und das macht so viel mehr an dieser Sicherheit, auch selbst zu sagen, ich glaube, der traut sich auch uns zu sagen, wenn es schief läuft oder wenn das Produkt nicht funktioniert oder ähnliches. Und statt, dass ich immer dieses, meint er es ehrlich, meint er es ernst, mit im Kopf haben muss. Und deswegen, das, wie du sagst, also sich da auch mal drauf einzulassen und auch zu merken, boah, jetzt schwimme ich eigentlich gerade. Warum mache ich das dem anderen eigentlich nicht transparent, statt mich hinter so einer Rolle zu verstecken? Es kommt eh raus. Also die Menschen spüren da ja sehr schnell, ob das jetzt eigentlich hier alles ehrlich und ernst gemeint ist oder ob der andere sich versteckt hinter irgendwelchen Einstudierten.
Ja, cool. Last but not least, weil die Zeit ja schon scharf voranschreitet und es macht sehr viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten, liebe Nora. Der Unterschied zwischen Konzern und Mittelstand würde ich ganz gerne nochmal irgendwie dargestellt haben für die Audience, weil das ist, hat man ja auch nicht alle Tage. Und insofern gibt es garantiert ja sowohl schöne Erlebnisse als auch herausfordernde Erlebnisse in beiden Welten. Und da bin ich mir sicher, dass du das schön auf den Punkt bringst.
Ja, also ich bin sehr froh, dass, wie mein Weg, ein Karriereberater nannte es mal, spiralförmig sich entwickelt hat, weil für mich die Dinge logisch aufeinander aufbauen. Aber wenn man das so erklärt, wie ich eigentlich meinen Weg gemacht habe, vielen das nicht ganz plausibel klingt. Aber für mich war diese Zeit im Konzern, und ich war lange Zeit im Konzern, bin dann 7 Jahre ausgestiegen, habe meine erste Transformation im Mittelstand leiten dürfen, bin dann wieder in den Konzern und dann in den familiengeführten Mittelstand, wo ich seither bin. Und der Konzern, was hat mich dort gehen lassen? Vielleicht fange ich damit an. Ich mag es gerne, wenn ich als Person Verantwortung trage. Also wenn ich meine eigene Suppe auslöffeln muss. Im Konzerne funktionieren auf Basis von Gremien. Also man kommt zusammen und verteilt eine Entscheidung auf viele, viele Schultern. Das ist eben oft, das gibt Sicherheit und so funktioniert dann auch eine große Struktur, die braucht das, damit die Individuen sozusagen nicht ihre individuellen Ziele verfolgen, sondern dass das große Ganze immer noch in die richtige Richtung geht. Aber es ist eben genau, es ist recht langsam, es braucht sehr viele Abstimmschleifen, es raubt mir persönlich viel Energie, wo ich sage, okay, das ist jetzt keine hyperkomplexe strategische Konzernaufgabe, hier könnten wir auch einfach jetzt mal voranmachen. Das geht dann eben nicht so gut. Aber Konzerne haben aufgrund ihrer Struktur auch eine sehr hohe Kompetenz und die haben sie gelernt und die bringen sie denjenigen, die dort drin arbeiten, auch oft bei. Manchmal tatsächlich in sehr strukturierten Schulungsprogrammen, Rollen, sehr klarem, wer macht hier was. Da sind oft Jobs dabei, wo man nicht so genau weiß, was die machen, aber mal grundsätzlich ist das alles sehr klar abgegrenzt. Und das haben wir eben im Mittelstand oft gar nicht, sondern da haben wir so eine Mischmasch und Rollenhäufung. Und dann kommen wir sehr schlecht voran, was ist denn jetzt konkret die Sache? Aber im Mittelstand tragen wir einfach viel mehr persönliche Verantwortung. Auch als Mitarbeitende und können da auch gestalten und haben oft ein viel breiteres Know-how. Aber ich habe auch in meiner Konzernzeit, und deswegen bin ich auch nochmal zurückgegangen, das Thema General Management. Also wie führe ich auf Basis von Zahlen, wie setze ich mir Ziele und übersetze die auch in KPIs? Was mache ich dann in der Organisation, damit ich wirklich einen Fortschritt erkenne? Wie plane ich Maßnahmen? Wie bleibe ich dran? Das ist alles jetzt nichts wahnsinnig Kreatives, aber es ist einfach ein enorm wichtiges Handwerkszeug, um dann hinterher gut managen zu können, was auch immer tatsächlich. Und das dann wiederum im Mittelstand mit diesem breiteren Verantwortungsspektrum in Einsatz zu bringen, das finde ich, ist immer noch ein riesiges Privileg. Also im Konzern ausgebildet worden zu sein, dann zu abstrahieren, was ist davon wirklich relevant, und das dann im kleineren unternehmerischen Kontext, in den familiengeführten Unternehmen einzusetzen, das ist für mich genau die perfekte Kombination aus Struktur und Freiheit.
Ja, super. Ich glaube, das ist auch, das ergänzt sich eigentlich auch gut, ne? Struktur und eben die mitzunehmen oder die gelernte Struktur zumindest als DNA irgendwie abrufen zu können, um zu gucken, was braucht es denn im Mittelstand, selbst um mehr Strukturen zu legen und gleichzeitig aber die, ich nenne sie jetzt mal Persönlichkeit, die Profilschärfe irgendwie nicht zu verletzen, wenn man so will. Und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
Es ist eben ein Werkzeug und uns begegnet es oft. Ich merke das gerade im digitalen Kontext, wenn an so Rollen wie beispielsweise einem Agile Coach oder einem Scrum Master. Ne? Und wenn jemand sehr dogmatisch an der Struktur festhält und sie aber nicht so gut anwenden kann, weil er immer erst die Struktur den Vorrang gibt, nicht dem eigentlichen erhofften Ziel, dann führt Struktur wieder zu Unsicherheit und zu Unbeweglichkeit. Andersrum, wenn sie ein Werkzeug ist und wir sagen, wir kommen hier besser voran, wenn wir mehrere Menschen mit einem gewissen Maß an Struktur in Verbindung bringen, dann ist sie eben hilfreich. Und ansonsten ist sie ein Korsett. Und da ist für mich schon immer ein großer Unterschied, auch wie selbstbewusst, wie erfahren, wie souverän gehen Menschen mit solchen Werkzeugen um und wo klammern sie sich auch fest? Also wo gibt es eigentlich eine falsche Sicherheit, die uns dann unternehmerisch wieder nicht schnell genug voranschreiten lässt?
Cool. Nora, es ist ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Das ging mir schon beim ersten Gespräch so. Das hat sich wieder bestätigt. Ganz, ganz herzlichen Dank für all die tollen Impulse. Es war mir wirklich ein Fest. Und gibt es etwas, was du noch zum Schluss loswerden möchtest, wo du vielleicht noch nicht drüber gesprochen hast oder irgendetwas, was du teilen möchtest, weil es da raus muss in die Welt?
Nein, ich denke, und das wäre mein Dank an dich, es ist ja immer die Frage auch, welche Fragen erreichen einen denn und bringen einen zum Reflektieren und Erläutern dessen, was man bislang so erlebt und erfahren hat. Und insofern gilt der Dank ja auch dir, das so ins Gespräch einzuleiten und das rauszulocken. Vielen Dank. Die Dinge, die mir sehr wichtig sind in meinem Kontext, die hast du auf jeden Fall hervorgelockt.
Sehr schön, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Blumen. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bin gedanklich bei dir, diese, ich sag mal, Transformation oder diesen Weg, diese Reise, auch in meinem Kontext zu sprechen, zu begleiten bei der Marante Group. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie eine tolle Person dazu gefunden hat. Insofern bin ich sehr gespannt, weiterhin mit dir im Austausch zu bleiben.
Danke, Claudia.
Dann bis ganz bald. Ciao.